Ich lese den Predigttext, und zwar Daniel 7, und zwar die Verse 1 bis 10, abgedruckt ist bis Vers 14, und dann beginnen wir mit der Predigt. Daniel 7, die Verse 1 bis 10. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf, und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht, und siehe, die vier Wände des Himmels brachen los auf das große Meer, und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, zweite Tier, glich einem Bären, und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter, und siehe, ein anderes Tier wie ein Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken, und auch vier Köpfe hatte dieses Tier, und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichtern, und siehe, ein viertes, furchterregendes, schreckliches und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf. Und drei der vorherigen Hörner wurde vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Rede ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Mächtigen kommen und gehen. Das ist das große Thema unserer Sommerpredigtreihe. Heute Teil 4. Die Mächtigen kommen und gehen. Daniel 7. Und das Thema zu Daniel 7 lautet Weltgeschichte im Zeitraffer. Weltgeschichte im Zeitraffer. Nun könnte man fragen, warum brauchen wir so eine Sommerpredigtreihe? Warum diese großen historischen Dimensionen, die Mächtigen kommen und gehen? Wäre es nicht besser, ein praktischeres Thema zu behandeln? Etwa wir Christen und unser Familienleben, wir Christen und unser Umgang mit Sexualität, wir Christen und das liebe Geld, wir Christen und unsere Lieblingssünden, wir Christen und unser Umgang mit unserer Zeit. Zum Beispiel, das sind natürlich alles unheimlich wichtige Themen und die kommen ja auch immer wieder vor. Also wenn wir bei Markus 10 in unserer Markus-Reihe ankommen, spätestens dann wird es um den Christen und sein Geld gehen. Reiche Jüngling zum Beispiel. Letzten Sommer hatten wir die Predigtreihen über die Mutproben. In Markus 10 wird es um die Frage Ehe und Ehescheidung gehen. Das kommt immer wieder vor. Und zugleich legt uns die Bibel aber auch die großen historischen Fragen dringend ans Herz. Immer wieder. Und es stehen solche Kapitel wie Daniel 7 bis 12 in unserer Bibel. Warum macht Gott das? Warum führt Gott uns auch in diese großen historischen Zusammenhänge ein? Ich denke, es gibt viele Gründe. Wir sollen uns zurechtfinden in unserer Zeit. Und wenn wir uns zurechtfinden sollen in unserer Zeit, müssen wir verstehen, wie Geschichte läuft bis hierher und wie sie funktioniert. Dann die Frage von Macht und Ohnmacht. Die stellt sich ja nicht nur auf der großen politischen Bühne, sondern die Frage von Macht und Ohnmacht, die reicht ja bis hinein in die letzten persönlichen Winkel unseres Lebens. Wie oft fühlen wir uns ausgeliefert? Wie oft fühlen wir uns ohnmächtig? Durch Personen, durch Strukturen, durch Situationen. Und darum müssen wir immer wieder sehen, wie die wahren Machtverhältnisse sind. Noch dazu dient dieser Blick in die Geschichte. Und schließlich gibt sich Gott uns hier in dem, was er uns offenbart über die Geschichte, über seine Geschichte, auch sehr persönlich zu erkennen. James Packer hat vor vielen Jahren ein berühmtes Buch geschrieben über den Charakter und die Wesenseigenschaften Gottes. Knowing God, Gott erkennen, berühmter Titel. Und Packer schreibt im ersten Kapitel, warum es so wichtig ist, das Wesen und die Charaktereigenschaften Gottes zu studieren. Und man könnte sagen, und auch sein Handeln in der Geschichte zu studieren. Zitat James Packer. Unser Ziel beim Studium Gottes muss darin bestehen, Gott selbst besser kennenzulernen. Unser Ziel sollte sein, nicht nur mit den Eigenschaften Gottes vertrauter zu werden, sondern mit dem lebendigen Gott selbst vertrauter zu werden, um dessen Eigenschaften es geht. So wie er der Gegenstand unserer Studien ist und unser Helfer in diesen Studien, so muss er auch das Ziel unserer Studien sein. Wir müssen danach trachten, im Studieren Gottes näher zu ihm selbst geführt zu werden. Zu diesem Zweck wurde uns die ganze biblische Offenbarung gegeben. Und zu diesem Zweck müssen wir sie nutzen. Zitat Ende. Es geht darum, im Studium Gottes und seines Handelns in der Geschichte Gott selbst besser kennenzulernen. Diesem großen Ziel dient die gesamte biblische Offenbarung. Und ein letztes Beispiel dazu kommt von John Piper, der berichtet vor vielen Jahren, wie er zu Beginn des Jahres eine Predigt gehalten hat über die Heiligkeit und Majestät Gottes. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr. Jesaja 6. Und wenige Wochen danach erfuhr er dann Folgendes. An diesem Sonntag saß eine Familie, eine junge Familie, unter seinen Predigtzuhörern, die zu seiner Gemeinde gehörte, die mit ihrem Kind in diesen Tagen kurz davor etwas Traumatisches erlebt hatten. Eine furchtbar, furchtbar traurige Geschichte. Und sie saßen dort. Und sie hörten diese Predigt über die Macht und die Größe und die Heiligkeit Gottes. Und Piper schreibt, wenn da ein Berater für modernes Predigen gesessen hätte, der hätte gesagt, Pastor, du siehst da deine Leute mit ihren Verletzungen, mit ihren seelischen Verwundungen, mit ihrer Trauer. Wie kannst du eine Predigt über die Heiligkeit und Größe und Allmacht und Majestät Gottes halten? Und einige Wochen später, sagt Piper, da nahm mich der Vater dieser Familie nach einem Gottesdienst beiseite und sagte, Pastor John, das waren die härtesten Monate unseres Lebens, die wir in dieser Zeit jetzt durchgemacht haben. Seit Januar. Aber wissen Sie, was uns durchgetragen hat? Durchgetragen hat uns die Botschaft von der Heiligkeit und Majestät Gottes, die Sie uns am ersten Sonntag dieses Jahres gehalten haben. Das hat uns durchgetragen. Und Piper sagt, die Größe und die Herrlichkeit Gottes sind relevant. Auch wenn sie nicht auf irgendwelchen Bedürfnislisten, die aktuell vielleicht zusammengestellt worden sind, stehen mögen. Nichts ist tröstlicher als die Größe und Erhabenheit und Heiligkeit Gottes. Und Piper fügte hinzu, das zu kennen ist das größte Bedürfnis. Unsere Leute hungern nach Gott. Und in dieser Erwartung wollen wir auch dieses große Kapitel bei Daniel studieren, das uns zunächst einfach die Größe Gottes zeigt, aber vor einer ganz dunklen Folie. Daniel 7, wir können das ziemlich genau datieren, im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, 553 vor Christus, etwa 14 Jahre vor dem Drama in der Löwengrube. Daniel ist irgendwie Mitte der 60er Jahre alt wahrscheinlich, 66, 68 Jahre. Und Gott zeigt ihm die Weltgeschichte im Zeitraffer. Und gleich zu Beginn wird mit einem plastischen Bild eingeführt, worum es gehen wird. Vers 2, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Das große Meer ist in der Bibel ein Bild für das Völkermeer, für die wilde und stürmische Geschichte der Völker und ihrer Herrscher und ihrer Menschen und ihrer Nationen. Das große Meer. Und diese Weltgeschichte wird bewegt und aufgewühlt, wie hier steht, durch die vier Winde des Himmels. Winde, das kann man einmal übersetzen mit Geister. Das kann die Zeitströmungen, den Zeitgeist beschreiben, der die Geschichte beeinflusst. Das kann aber auch Engel meinen, Gottes Boten. In Sacharja 6, Vers 5 gibt es diese Formulierung, die vier Winde unter dem Engel kommen hervor, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher aller Lande. Also Gott greift durch seine Boten in den Gang der Geschichte an ihn. Und die Botschaft von Daniel ist, letztlich ist es Gott, der die Wellen des Meeres bewegt. Letztlich ist es Gott, der Geschichte bewegt und zu ihrem Ziel treibt. Und deswegen steht am Ende dieses Kapitels, das haben Sie nicht mehr auf Ihrem Zettel abgedruckt, aber Sie finden es in Ihrer Bibel, in Vers 27, der Hinweis, alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Die gesamte Geschichte ist letztlich in der Hand Gottes, was nicht die Verantwortung der handelnden Menschen mindert. Und nun müssen wir sehen, was passiert nun in der Weltgeschichte. Worauf müssen wir uns einstellen? Wohin steuert sie? Was kennzeichnet sie? Und das zeigt uns Daniel mit den vier großen Tieren, die in dieser Vision, die Gott ihm gibt, nacheinander aus dem Wasser steigen. Wir haben das gelesen, der Löwe mit Adlerflügeln, der Bär, der Panther und dann schließlich ein ganz anderes Tier, wie Daniel schreibt. Auf den ersten Blick klingt das rätselvoll, ja unheimlich. Und wir fragen immer wieder, ja, was will Gott dem Daniel, was will er uns damit zeigen? Wer sind die vier Tiere? Für welche Mächte in der Geschichte stehen sie? Und das müssen wir zunächst versuchen zu erfassen, uns da gewissermaßen anzunähern, damit wir erkennen, was Gott damit sagt. Wir müssen wissen, als Daniel diesen Traum bekommt, da wird er bestimmt wieder erinnert an den Traum, den er selbst Nebukadnezar vor Jahren gedeutet hat. Denn Nebukadnezar hat ja einen ähnlichen Traum gehabt, Kapitel 2. Den er selber nicht verstand und den Daniel ihm damals erklärt hat. Da war er noch junger Mann am Hofe, hatte gerade das Studium beendet. Zwischen diesem Traum Nebukadnezars und diesem Traum Daniels liegen circa 50 Jahre. Und damals hatte Nebukadnezar, der Herrscher des babylonischen Weltreiches, einen Traum auch über vier Machtgrößen gehabt. Ein großes Standbild mit vier verschiedenen Materialien. Und jedes dieser Materialien stand damals für ein Weltreich, das sich in der Geschichte eine Zeit lang halten konnte. Können Sie alles in Daniel 2 nachlesen. Der Kopf aus reinem Gold stand für das Weltreich Babylon, dem Nebukadnezar vorstand. Brust und Arme aus Silber standen für Medo-Persien, das nächste Weltreich. Bauch und Lenden aus Kupfer für Griechenland, Alexander der Große. Und schließlich Schenkel und Beine aus Eisen für das römische Weltreich mit seinen verschiedenen Phasen. Bis hin zu unserem Europa. Europa versteht sich ja bis heute in der römischen Tradition. Und als damals sozusagen die Keimzelle der Europäischen Gemeinschaft gegründet wurde, damals noch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, da geschah das durch die sogenannten römischen Verträge. Also Daniel 2, Nebukadnezars Traum. Jetzt Daniel 7, Daniels eigener Traum. Und das ist jetzt das Spannende. Diese vier Weltreiche werden jetzt nicht durch Materialien dargestellt, sondern sie werden durch Tiere symbolisiert. Also nicht mehr oder weniger wertvolle Materialien, sondern Tiere. Und das müssen wir ganz kurz angucken, um diesen Zusammenhang zu verstehen. Es ist nicht so kompliziert, wie es auf den Anfang scheint. Das ist zunächst Vers 4, das erste Tier, das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Das ist das babylonische Weltreich. Im babylonischen Weltreich, müssen Sie wissen, gab es merkwürdige Tierbilder. Löwe und Adler zusammen wurden oft als heilige Tiere gemalt und entsprechend als heilige Tiere verehrt. Der königliche Löwe, stark und mächtig. Der königliche Adler, schnell und beweglich. Und beide, Löwe und Adler, wurden auch als Zeichen, wurden gewissermaßen wie ein Wappen für Nebukadnezar, den Herrscher, verwendet. Aber dann wird die Macht gebrochen. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. Und diese göttliche Figur wird plötzlich auf Menschengröße reduziert, wie ein Mensch. Ja, am Ende bleibt ein schwaches, zerbrechliches Wesen zurück. Nur ein Mensch. Das babylonische Reich bricht zusammen. Und auf den Löwen mit den Adlerflügeln folgt dann das nächste, ein Bär. Der Bär steht für das Medo-Persische Reich, Vers 5. Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite ausgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Dieses Tier hat auch eine außergewöhnliche Kraft. Es verbreitet Schrecken. Es ist nur auf einer Seite aufgerichtet. Die Perser waren stärker als die Meder. Also es gab ein Machtungleichgewicht innerhalb dieser Macht. Und drei Rippen hat es verschlungen. Drei mächtige Reiche, die vor ihm gewesen waren. Ägypten, Assyrien, Babylonien. Und dieser Bär wird nun zu einem Beutefeldzug aufgefordert. Kyros ist der berühmteste der persischen Herrscher. Am Ende von Vers 5. Steh auf, friss Fleisch, breite deine Macht aus. Und auf die Perser folgt dann das dritte Reich. Ein Panther, und der steht für das griechische Weltreich Alexanders des Großen. Vers 6, danach schaute ich weiter und sieh ein anderes Tier, wie ein Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinen Rücken. Auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Also der Panther oder der Leopard gilt als ein schnelles, als ein leichtfüßiges Tier. Alexander der Große war bekannt für seine Geschicklichkeit, für seine Schnelligkeit, mit der er seine Machtgebiete erobert hatte. Überlegen Sie mal, er baute sein Riesenreich in den Jahren 334 bis 330 vor Christus. Kürzester Zeit. Und wie der Löwe ist auch der Panther hier mit einem Vogelsymbol verbunden. Das erinnert an die Götterbilder des Zweistromlandes, die immer wieder mit zwei Flügelpaaren ausgestattet werden. Und hier entdecken wir diese Tendenz aller Weltreiche. Wozu? Zur Selbstvergötzung, zur Selbstvergötterung. Je absoluter die Macht, umso religiöser ihr Anspruch. Denken Sie an die verschiedenen Diktaturen auch des 20. Jahrhunderts. Je absoluter die Macht, umso religiöser ihr Anspruch. Das alles Vorboten dessen, was die Bibel dann über den Antichristen sagt. Vier Köpfe. Nach dem Tod Alexanders wurde das Reich in vier Gebiete unter vier Generälen aufgeteilt. Das ist bekannt, die sogenannten Diadochen. Und wieder heißt es hier, ihm wurde Herrschaft verliehen. Das heißt, dieses Reich hatte auch seine Herrschaft nicht in sich selbst, sondern ihm wurde diese Herrschaft verliehen. Von wem? Von Gott? Gott lenkt die Geschichte. Und dann dieses vierte Tier, das nicht mehr mit einem bekannten Tier bezeichnet wird, sondern einfach nur noch viertes Tier genannt wird. Es ragt heraus aus dieser Galerie. Es ist ganz anders, wie immer betont wird. Vers 7, nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und sie ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich, außerordentlich stark. Große eiserne Zähne, denken Sie an das vierte Reich aus Daniel 2, Eisen, fraß und zermalmte, zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Und dann wird noch weiteres über dieses vierte Tier gesagt. Und wir sehen, von diesem vierten Tier geht ein besonderer Schrecken aus. Es ist vielleicht eine Mischung aus allen drei vorherigen Tieren. Also man könnte sagen, das Römische Reich nimmt alle vorhergehenden in sich auf. Es ist hochinteressant, wenn Sie die Parallele in Offenbarung 13 sehen über den Antichristen. Da wird gesagt, und das Tier, Offenbarung 13, Vers 2, also im letzten Buch der ganzen Bibel, und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Also da haben Sie alle diese drei Tiere wieder verbunden. In diesem römischen Reich des Antichristen, diese Verkörperung der absoluten Macht. Es verbreitet Angst und Schrecken, es setzt sich mit eiserner Gewalt durch. Eiserne Zähne stehen als Symbol dafür, es zermalmt alle Konkurrenten mit brutaler Gewalt. Rom hat Zivilisationen und Völkerscharen zerstört, ohne Rücksicht auf Verluste, hat Sklaverei und Imperialismus pur ausgebreitet. Und noch einmal betont Daniel diesen Unterschied zu den anderen Reichen. Es war ganz anders als die vorherigen Tiere, noch brutaler, noch effektiver. Und natürlich zerfiel die römische Herrschaft, wie wir wissen, im 5. Jahrhundert nach Christus. Und trotzdem besteht sie wohl in zersplitterter Form weiter, in Form eines in sich gespaltenen Europas. Die Bibel macht sehr deutlich, am Ende der Zeiten wird dieses letzte Weltreich, wird dieser Machtfaktor in römischer Tradition wieder zusammenwachsen. Das wird in der Offenbarung deutlich und Auf diese ferne Zukunft richtet Daniel unseren Blick. Er spricht in Kapitel 7, Vers 24 von den 10 Hörnern, die zeitgleich regieren werden. In jener letzten Zeit, auch das finden wir in der Offenbarung wieder, den Hinweis auf das Herrschaftssystem des Antichristen mit 10 Hörnern, mit 10 Königen verbunden, die gleichzeitig regieren. Die geballte Macht des Antichristen. Und dann passiert noch etwas. Vers 8, ein kleines Horn tritt auf die Weltbühne und schaltet dafür 3 der anderen Hörner aus. Vers 8, während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen, also ein Mensch, und ein Maul, das große Dinge redete. Der Antichrist, auch das bestätigt die Offenbarung, wird ein ganz normaler Mensch sein. Und er wird ein Maul haben, das große Dinge redet. Offenbarung 13, Vers 5 sagt es ganz ähnlich. Ein Kennzeichen des Antichristen wird seine gotteslästerliche Rede sein. Und da heißt es, und es ward ihm gegeben, einen Mund zu reden, große Dinge und Lästerungen. Offenbarung 13, Vers 5. Halten wir fest. Dieses vierte Tier verkörpert die antichristliche Weltmacht der Endzeit unter der Führung des persönlichen Antichristen, also eine Macht und eine Person. Und demzufolge wäre das Römische Reich dann in seinen verschiedenen Ausprägungen ein Vorläufer der antichristlichen Weltmacht gewesen. Und der heutige Leser kann dieses tierische Panorama noch leichter entschlüsseln als Daniel und seine Zeitgenossen, denn inzwischen ist diese Galerie der 4 Weltreiche ja Wirklichkeit geworden. Für uns ist das ja viel leichter, alles zu durchschauen. Damals war mal gerade Nebukadnezar am Ruder. Aber für uns ist das ja im Rückblick jetzt schon erkennbar. Nur die Endphase des Römischen Reiches steht noch aus, wenn Sie so wollen. Aber es hat sich ja Schritt für Schritt erfüllt, bestätigt, ereignet. Und uns liegen die zusätzlichen Texte vor, die 650 Jahre später im Buch der Offenbarung, also im letzten Buch des Neuen Testaments, dann aufgeschrieben worden sind. So viel besser haben wir jetzt den Überblick, als Daniel ihn damals haben konnte. Aber Gott gab ihm das, was er hier schreibt. Und das Grundmuster dieser Abfolge war ihm ja seit 50 Jahren bekannt gewesen. Und trotzdem erschrickt er jetzt. Bei Nebukadnezar war das noch lebloses Material, Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Und Daniels eigener Traum entlarvt das Innere der dieser Mächte, dieser weltlichen Mächte, als was? Als tierisch. Und verstehen Sie, das ist eine erschreckende Einsicht. Alle weltliche Macht, die sich von dem lebendigen Gott emanzipiert, bekommt eine bestialische, eine tierische Dimension. Das wird hier deutlich. Und je größer die Macht, umso gefährlicher wird diese animalische Tendenz. Das ist die erste provozierende Botschaft dieser Verse. Menschliche Macht ohne Gott wird von der Sünde beherrscht und darum letztlich unmenschlich. Die Bibel verklärt nicht romantisch die Tierwelt. Ach, die lieben Tierlein. Sondern sie macht sehr deutlich, auch die Brutalität, die Bestialität, die Tendenz zur Unterdrückung. Und wer mehr Macht besitzt, liebe Leute, der ist nicht böser als andere, aber er kann viel mehr Zerstörung anrichten, viel mehr Unheil, einfach weil er mehr Macht besitzt als andere. Also moralisch betrachtet würde ich jetzt mit vorsichtiger Zuspitzung formulieren. Moralisch betrachtet ist das kein großer Unterschied, ob einer seine Frau verprügelt oder mutwillig einen Krieg anzettelt. Moralisch betrachtet. Und für diese tierisch-bestialische Tendenz hat man die Formel geprägt, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Menschlichkeit ohne Göttlichkeit wird tierisch. Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Es ist etwas umstritten, wer das zum ersten Mal gesagt oder geschrieben hat. Aber darauf kommt es auch nicht an. Und deshalb hilft es dem Menschen, und das ist jetzt ganz wichtig, auch um unsere Zeit zu verstehen und unsere Diskussion zu verstehen. Es hilft wenig, sich auf einen sogenannten aufgeklärten Humanismus zu berufen, wie das ja immer wieder in Sonntagsreden geschieht. Auf Menschlichkeit. Und dann womöglich den aufgeklärten Humanismus als die Basis der europäischen Kultur auszugeben. Macht ohne Gott kann auf Dauer dieser bestialischen Gefährdung nicht entkommen. Das zeigt uns Daniel. Denken Sie an die brutalen Beispiele aus der Französischen Revolution. Die Französische Revolution des 18. Jahrhunderts wird uns ja immer wieder vorgeführt als die große Wertbegründung europäischer Humanität. Hören Sie immer wieder hin. in den großen Reden. Wir stehen auf der Basis des Humanismus, der Französischen Revolution und dann kommt vielleicht noch dazu und der christlichen Kultur. Michel Houellebecq, der französische Schriftsteller, hat 2016 in einer Rede an einen ganz offensichtlichen Zusammenhang erinnert. Da erhielt er von der FAZ einen Literaturpreis und setzte sich mit der Geschichte der Französischen Revolution auseinander. Und er zitierte aus einer Geschichte der Französischen Revolution von Alphonse de Lamartine. Diese Geschichte von Alphonse de Lamartine ist 1847 geschrieben. Und Houellebecq sagt darüber, alle 4 oder 5 Seiten, so Houellebecq, würden bei Lamartine auf Lanzen aufgespießte, abgeschlagene Köpfe herumgetragen. Und ohne Unterbrechung, so Houellebecq, diese abscheulichen Geschichten, das Schlimmste zitiere ich jetzt nicht, aber da sind dann die abgeschlagenen Köpfe, die man zum Kegeln benutzte. Die Kinder, die ihren Eltern das Grab schaufeln mussten. Wiederholte Szenen, in der der Helfer des Henkers einen von der Guillotine herabgefallenen Kopf zurückholt, um ihn unter den Anschuldigungen des Publikums zu ohrfeigen. Und Houellebecq bilanziert, neben den französischen Revolutionären erscheinen die Menschen des islamischen Staates beinahe zivilisiert. Zitat Ende. Also so viel zum Freiheitspathos der französischen Revolution. Und genau das zeigt Daniel hier, das Tierische aller menschlichen Macht, die sich von Gott lossagt. Hans Dannenbaum, der Prediger, hat es so ausgedrückt, was die Völkerwelt aus ihrer eigenen Mitte hervorbringt, wird immer tierisch sein. Und Karl Hartenstein schreibt, der tiefste Charakter aller von Gott losen Weltmacht ist das Tierische. Der Mensch ohne Gott, die Macht ohne Gott, die Welt ohne Gott wird zum Tier. Zitat Ende. Das ist die Botschaft. Und diese Machthaber, die mögen sich durchaus religiös gebärden. Auch die Weltreiche bei Daniel hatten ja ihre religiösen Symbole, ihre religiösen Wappen, ihre Priester. Aber sie haben diese furchtbare Tendenz, sich selbst zu verabsolutieren, sich letztlich religiöse Vollmacht anzumaßen und wehe dem, der es wagt, ihnen entgegenzutreten. Und das ist die erschreckende Bilanz dieser Weltgeschichte im Zeitraffer. Wohin führt die Weltgeschichte? Das Erste, was uns Daniel zeigt, die Weltgeschichte führt durch menschliche Macht und Brutalität. Das ist der erste Punkt, den wir als Bilanz festhalten müssen. Die Weltgeschichte führt durch menschliche Macht und Brutalität. Die Mächtigen kommen und gehen. Die Weltgeschichte führt eben nicht in eine zivilisiertere Zukunft, in eine humane Weltordnung, in eine gerechtere Verteilung der Güter. Nein, definitiv nicht. Natürlich müssen wir uns dafür einsetzen, dass die Güter gerecht verteilt werden. Und natürlich sollen wir Christen erst recht der Stadt Bestes suchen. Wir sollen uns als Bürger um eine Besserung der Verhältnisse im Sinne der 10 Gebote bemühen. Wir sollen für die Presse- und Meinungsfreiheit eintreten. Wer, wenn nicht wir? Wir sollen aufschreien, wenn der Staat den Lebensschutz immer weiter aushöhlt. Hört man unsere Stimme da? Wer schützt die noch ungeborenen Babys vor Abtreibung? Und wer schützt die unheilbar Kranken langfristig vor Euthanasie? Die Weltgeschichte führt durch menschliche Macht und Brutalität. Das zeigt uns Daniel. Um nicht falsch verstanden zu werden, Macht für sich genommen, danke. Macht für sich genommen ist noch nicht an sich schmutzig und böse. Die Bibel öffnet uns eine durchaus positive Sicht auf die staatliche Ordnung. Und Bonhoeffer hat zu Recht gesagt, der Staat ist ein Mandat Gottes, genauso wie die Arbeit, die Kirche, die Familie Mandate Gottes sind, so auch der Staat. Und denken wir nur an Römer 13, die Obrigkeit, staatliche Ordnung ist von Gott eingesetzt. Also Macht ist nicht für sich genommen böse. Aber sie muss die richtige Wertbindung haben. Und selbst diese Ordnung Staat, die Gottes Schöpferwillen gemäß ist, steht unter der unheimlichen Gefährdung durch die Sünde. Um nochmal dieses Beispiel zu benennen, einfach weil es nicht oft genug in Erinnerung gehalten werden kann, damit wir uns nicht dran gewöhnen. Selbst in unserer demokratischen Gesellschaft sind wir so weit gekommen, dass ungeborene Babys nahezu schutzlos zur Abtreibung freigegeben sind, weil sich immer jemand findet, der den Schein unterschreibt. Es findet sich immer jemand. Es gibt Politiker, die ein Werbeverbot für Nutella fordern und es sind oft dieselben, die sich massiv für Werbeerlaubnis für Abtreibung einsetzen. Und Regierungen und Parlamente schauen einfach weg. Und haben es bis heute nicht mal geschafft, das Problem der Spätabtreibung irgendwie menschenwürdig zu lösen. Sofern man das überhaupt menschenwürdig lösen kann. Verstehen Sie, das ist die Tendenz. Und deshalb gilt, bei aller Loyalität, die wir Christen gegen unserem Staat dem Willen Gottes nach haben müssen, immer auch zugleich die Mahnung aus Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Die Weltgeschichte führt durch weltliche, durch menschliche Macht und Brutalität. Und deswegen haben wir jetzt eine Doppelaufgabe. Wir müssen einerseits als Christen ein differenziertes Verhältnis zu unserem Staat und zu unserer Gesellschaft haben und reflektieren. Im Angesicht der biblischen Maßstäbe. Und wir müssen uns auch auf diese existenziellen, persönlichen Machtverhältnisse ja einstellen. Wir müssen ja klarkommen. Wir leben ja hier und wir sehen uns unseren Bedrohungen ausgeliefert. Und wenn wir dazu die Kraft haben wollen und den Mut, dann müssen wir unbedingt kennen, wie Daniels Traum weitergegangen ist, wie dieser Traum ausgegangen ist. Und das sehen wir jetzt im zweiten Teil. Noch am Ende von Vers 8 scheint ja die antichristliche Macht zu obsiegen, scheint das Böse unwiderstehlich zu sein und die Oberhand zu behalten. Aber jetzt lassen Sie uns sehen, wie es ab Vers 9 weitergeht. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Und ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich. Und die Bücher wurden geöffnet. Und ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und seinen Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen. Und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Und ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Und das ist die frohe Botschaft in dieser Vision, die Gott dem Daniel geschenkt hat. Die Weltgeschichte führt eben nicht nur durch menschliche Macht und Brutalität, sondern zweitens, die Weltgeschichte führt vor Gottes Thron. Vergessen Sie das nicht, die Weltgeschichte führt vor Gottes Thron. Das ist das Entscheidende. Die Weltgeschichte führt vor Gottes Thron. Ab Vers 9 werden die Thronsessel aufgestellt. Und ganz vorn, ganz in der Mitte präsidiert ein Hochbetagter. Man kann auch übersetzen, einer, der uralt war. Und das meint nicht alt und gebrechlich, sondern es ist ein Ausdruck für Gott. Ein Alter an Tagen, dieser Ausdruck, der Hochbetagte, soll Gottes Würde beschreiben, Gottes Allmacht, Gottes ewige Existenz im Gegensatz zur Vergänglichkeit und Kurzlebigkeit aller dieser Weltreiche. Schauen Sie, was sind alle flüchtigen politischen Machtkonstellationen, sei es in Babylon, sei es Persien, sei es die EU, seien es die G7-Staaten, sei es die Sowjetunion, seien es die Vereinigten Staaten von Amerika. Was sind alle diese flüchtigen politischen Machtkonstellationen gegenüber dem ewigen Gott? Die Weltgeschichte führt vor seinen Thron. Und auch die Geschichte jeder einzelnen Nation und jedes einzelnen Menschenlebens führt vor seinen Thron. Und so steht uns jetzt in diesen letzten Versen die ganze heilige Wirklichkeit Gottes vor Augen. Wie es Jesaja gesehen hat, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll, schreibt er. Das ist der Anspruch. Das ist die Zukunftsverheißung. Gott wird seine Ehre in allen Landen universal auf der ganzen Welt unübersehbar deutlich machen. Und Gott lässt den Daniel dann noch mehr sehen, noch mehr verstehen von seiner Heiligkeit. Throne werden aufgestellt, Vers 9, und dann ist da die Rede von einem Kleid, das war weiß wie Schnee, das ist Gottes Gerechtigkeit, Gottes vollkommene Gerechtigkeit. Ein Haupthaar, rein wie Wolle, Gottes vollkommene Weisheit. Und dann das Feuer, sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Und ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Dieses Feuer, liebe Gemeinde, ist das Zeichen, das Symbol für Gottes Gericht. Das wird immer wieder in der Bibel deutlich. Er richtet, er spricht das letzte Wort. Und in Offenbarung 1, Vers 13 wird das so über Jesus Christus gesagt. Schreiben Sie sich diese Stelle unbedingt daneben. Da heißt es, und mittendrin unter den sieben Leuchtern sah ich einen, der einem Sohn des Menschen glich. So steht es in Offenbarung 1, also im letzten Buch der Bibel. Einem, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Und dann wieder sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Hier wird dasselbe über Jesus gesagt. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und haben Sie gemerkt, die Begriffe, mit denen Daniel hier spricht über Gott, die machen deutlich, dass Gott mit uns Menschen auch eine gewisse Ähnlichkeit hat. Also er setzt sich, er hat ein Gewand, er hat ein Haupthaar. Man nennt das anthropomorphe Ausdrucksweise, also dass über Gott gesprochen wird in einer Weise, die für uns menschlich nachvollziehbar ist. Warum? Nicht, weil die biblischen Schreiber das so erfunden haben, sondern weil Gott uns zu seinem Bilde erschaffen hat. Das liegt nicht daran, dass wir menschlich über Gott reden, sondern dass Gott uns nach seinem Bilde erschaffen hat. Und deswegen gibt es diese Ähnlichkeiten auch. Aber natürlich ist der Unterschied umso deutlicher. Die absolute Gerechtigkeit. Gott ist völlig hell, völlig weiß, völlig rein, völlig heilig. Das ist dieser totale Gegensatz zu aller Finsternis und Befleckung, zu allen Machtverhältnissen in dieser Welt, zu allen Verhältnissen unter Menschen, die alle befleckt sind von Schuld. Es gibt keine menschlichen Verhältnisse, die nicht von Schuld befleckt wären. Aber es gibt Vergebung durch diesen heiligen Gott. Und verstehen Sie, weil dieser Unterschied so groß ist, darum bedeutet Gottes Wirklichkeit für uns Menschen, die wir ihm begegnen, immer, dass Gott uns richten muss. Wir stehen mit unserer Existenz unter dem Gericht des heiligen Gottes, weil wir so sind, wie wir sind. Und deswegen dieses Bild von den Feuerflammen, die sein Thron sind, Vers 9. Von den Rädern loderndes Feuers, von diesem feurigen Strahl, Vers 10, der von ihm ausgeht. Das ist ein Begriff, der häufig in der Bibel begegnet und der für Gottes Reinheit steht und Gottes Heiligkeit und Gottes Vollkommenheit und Gottes Majestät. Und darin wird alles Unheilige und Widergöttliche verzehrt. Und so gebührt diesem Gott die Verehrung und das Lob und die Anbetung von Millionen von Stimmen. Das ist Vers 10. Tausend mal Tausende dienten ihm. Und Zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Und es ist die große Ehre der Gemeinde Jesu, dass wir uns in diesen Chor gewissermaßen hineinstellen dürfen. Und wenn wir hier morgens zusammenkommen am Sonntag, um die Loblieder für Gott zu singen, dann wollen wir in diesem Chor stehen. Dann erfüllen wir nicht irgendeine Sonntagsroutine, weil eben mal ein Loblied dran ist, gesungen zu werden. Sondern wollen wir uns bewusst in diesem Chor einreihen, um diesem heiligen Gott die Ehre zu geben und ihm zu dienen und ihn anzubeten, vor dem wir kleinen Menschen stehen. Und dieser heilige Gott spricht der Weltgeschichte und allen ihren Mächten das letzte Wort. Und deswegen steht hier im Vers 10, das Gericht setzte sich. Man kann auch übersetzen, das Gericht wurde gehalten. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass der Vater an diesem Gericht auch seinen Sohn beteiligt. Dass Jesus, weil er die Strafe für unsere Schuld getragen hat und weil er die Macht des Todes besiegt hat, auch die Autorität des letzten Richters hat. Und dann führt Gott seine Beweismittel an. Hier steht, Bücher wurden aufgetan. Und Vers 11 formuliert dann das Ergebnis des Gerichts. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte, also dieser Antichrist. Die Verkörperung aller Rebellion gegen Gott. Und ich sah zu, wie das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Und Offenbarung 13 sagt dasselbe. Dieser Aufrührer und alle, die ihm folgen, wird in den feurigen Pfuhl geworfen, heißt es dort. Und Offenbarung 20, Vers 14 sagt, das ist der zweite Tod. Und damit ist nicht gemeint, einfach die Auslöschung der Existenz dieses Tieres, sondern damit ist gemeint, ewige Verdammnis, ewige Höllenstrafe. Und der Herr Jesus hat das in Markus 9 so formuliert, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Das ist Gottes Gericht. Es erschrickt uns, das so zu lesen. Gott ist heilig. Und schließlich Vers 12, Auch den übrigen Tieren, also Mächten, wurde die Herrschaft genommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Und ist Ihnen das aufgefallen? Die Macht aller menschlichen Weltreiche wird hier in diesem Vers endgültig erledigt. Das vierte Reich wird nicht durch ein früheres ersetzt etwa. Es wird auch nicht durch noch eine fünfte Auflage fortgeführt, sondern hier steht, Gott der Herr hat ihnen eine Grenze gesetzt und eine Frist bestimmt, die sie nicht überschreiten können. Und haben Sie gemerkt, das wird schon in der Weltgeschichte selbst deutlich, dass diese Reiche sozusagen sich gegenseitig richten. Die Weltgeschichte ist gewissermaßen ihr eigenes Gericht. Alles, was an menschlicher Macht sich etablieren kann, hat ein Ende. Die Mächtigen kommen und gehen. Aber mehr noch, die Mächtigen können nicht entkommen. Denn ein jeder muss sich persönlich verantworten vor diesem heiligen Gott. Und das, liebe Gemeinde, ist die tröstende Wahrheit, die uns aus diesen Versen entgegenleuchtet. Dieser zweite Punkt, die Weltgeschichte, führt eben nicht nur durch menschliche Macht und Brutalität, sondern die Weltgeschichte führt vor Gottes Thron. Walter Lüthi hat es so ausgedrückt. Er sagt, wir dürfen Gottes Thron aufgerichtet wissen über den Völkern und über ihren Regenten. Am Ende wird überhaupt keines der Tiere siegen, wie mächtig und wie lange immer es herrschen mag. Der letzte Triumphator über alle Sieger bleibt der auf dem Thron. Und das ist die Wahrheit. Und wenn Sie morgen wieder Zeitung lesen, dann müssen Sie sich klar machen, dass das nur eine sehr oberflächliche Beschreibung der Zeitgeschichte ist. Nur eine sehr oberflächliche, in Teilen richtige, aber unvollständige Beschreibung der Wirklichkeit und der Zeitgeschichte. Die Zeitung kann immer nur über das Meer und die Tiere schreiben. Und auch das manchmal nur sehr wenig an Fakten orientiert, unterschiedlich. Aber selbst wenn es richtig ist, sehen wir immer nur die Außenseite, immer nur die Oberfläche. Und dann sollten wir Daniel 7 daneben legen. Wenn Sie morgen früh von den ersten drei Seiten Ihrer Tageszeitung erschreckt werden oder von den neuesten Homepages von Spiegel, Welt und Süddeutscher, dann legen Sie bitte schön Daniel 7 daneben. Und dann haben Sie die ganze Wirklichkeit. Und dann wissen Sie, es muss alles vor den Thron Gottes. Und vor diesem Thron hätte keiner von uns eine Chance. Vor dieser Heiligkeit, vor dieser Reinheit Gottes hätte keiner von uns eine Chance zu bestehen, wenn dort nicht ein anderer für uns eintreten würde, einer, der vor diesen Thron passt. Und von diesem einen reden die Verse 13 und 14. Wir werden das jetzt nur noch lesen und am kommenden Sonntag genauer sehen. Und diese Verse 13 und 14, ich sah und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben. Da an diesem Thron, da ist noch einer, der mit diesem Hochbetagten in engster Verbindung steht und das ist der Menschensohn. Und wer das Neue Testament liest und wir werden ja in wenigen Wochen wieder zum Markus-Evangelium zurückkommen, der sieht, es gibt nur einen, der das Wort Menschensohn in den Mund nimmt und der es von sich selbst gebraucht. Markus 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele dahin zu geben. Das ist Jesus. Hier in Vers 13 und 14 ist von Jesus die Rede. Das ist er selbst. Und er hat gezeigt, dass er dieser Menschensohn aus Daniel 7 ist. Und das heißt, das endgültige Ziel der Weltgeschichte, die vor den Thron Gottes führt, ist der Menschensohn. Also die Karriere von Putin und von Trump, die Karriere von Merkel und Macron, die Karriere von Kohl und Obama endet eben nicht im Olymp der Geschichtsbeweger, sondern ihre Karriere endet vor dem Richterthron des Menschensohnes. Und keiner kann sich vor dem entziehen. Dort endet ihre Karriere und dort werden sie alle stehen müssen und sich vor ihm verantworten müssen. Genauso wie jeder von uns. Und Paulus hat das ja in welthistorischer Kulisse gewissermaßen gesagt. Damals, als er auf dem Areopag die große Rede hielt, in Apostelgeschichte 17, Vers 31, da hat er gesagt, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigt, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und das ist der Menschensohn. Das ist der Menschensohn von Vers 13 und 14. Das ist unser Herr. Und darum ist Jesus der Einzige, wir haben das in Offenbarung 5 in der Lesung vorhin gehört, der die Siegel der Geschichte öffnen kann. Er ist der Einzige. Und schauen Sie, das müssen wir am Ende uns schon vor Augen führen. Diese Wahrheit gilt ja nicht nur für die, die aus bestimmten Gründen mehr Macht haben als wir, mehr weltliche Macht. Sondern diese Wahrheit bedroht jeden Einzelnen. Und die Wahrheit vom Gericht Gottes, vor dem jeder erscheinen muss, können wir nur dann ertragen, wenn da ein Menschensohn ist, der uns die Schuld abnimmt, mit der wir allein vor dem ewigen Gott nicht bestehen könnten. Und das ist die große Perspektive, über die wir dann kommenden Sonntag reden werden. Die Weltgeschichte führt eben nicht nur durch menschliche Macht und Brutalität, sondern sie führt uns auch vor den Thron Gottes und sie führt uns dadurch schließlich drittens zum Menschensohn. Dahin führt die Weltgeschichte. Und so werden wir nächstes Mal nochmal genauer fragen, wer ist dieser Menschensohn? Was kennzeichnet ihn? Und dann werden wir die Brücke wieder einfach schlagen können, zurück in unsere Predigtreihe zu Markus, zum Markus-Evangelium. Denn dort im Markus-Evangelium präsentiert sich uns Jesus auf Schritt und Tritt als der Menschensohn. Der Menschensohn, Markus 2, der als einziger in der Lage ist, die Sünde zu vergeben. Das ist Gottes großer Bogen durch die Geschichte hindurch. Und darum, wenn Ihr Leben an diesen Menschensohn gebunden ist, an diesen Jesus, dann können Sie sehr getrost in die neue Woche reingehen. Und dann, wenn Ihr Leben an diesen Menschensohn gebunden ist, dann haben Sie auch diesen Hochbetagten auf Ihrer Seite, der ihm alle diese Macht gegeben hat, Gott den Vater. Und wenn Ihr Leben an den Menschensohn gebunden ist, dann dürfen Sie auch sehr gelassen all die Meldungen über die Mächtigen verfolgen, und lesen und studieren, aber sie müssen das niemals mehr ängstlich tun. Und sie dürfen ganz getrost auch auf all die Bedrohlichkeiten schauen, die in ihrem unmittelbaren Lebenskreis ihnen zu schaffen machen. Und ihnen vielleicht manche Nacht den Schlaf rauben. Aber sie müssen wissen, es ist der Menschensohn, der das letzte Wort spricht. Und wenn sie den haben, dann kann ihnen nichts geschehen, nichts Böses. Es muss alles vor den Thron Gottes kommen. Darum klären Sie Ihr Verhältnis zum Menschensohn. Klären Sie das, ob Sie sagen können, ja, mein Leben gehört ihm. Ich habe ihn gebeten, mir alle meine Schuld zu vergeben. Ich verlasse mich auf ihn als den Einzigen, der durch das Gericht Gottes wohlbehalten und ohne Not mich hindurchtragen kann. Es muss alles vor den Thron Gottes kommen. Und da geht es uns gut. Da sind wir sicher, wenn wir zum Menschensohn gehören. Ich schließe. Ein alter Theologe war todkrank. Er bekam nochmal Besuch von einem seiner besten Freunde, der hieß Eduard. Und dann sprachen sie über die Weltlage, über manches, was sie bedrückte, was sie besorgt machte. Und sie ahnten, das würde die letzte Begegnung sein hier auf dieser Welt. Und dann zum Abschied sagte der alte Mann seinem Freund nicht mehr viel, sondern nur dieses Wort. Eduard, es wird regiert. Eduard, es wird regiert. Wir gehen nicht in eine Welt hinein, die chaotisch einem unbestimmten Ziel entgegentreibt, sondern wir gehen in eine Welt hinein, in der der allmächtige Gott regiert. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, und ein Hochbetagter sich setzte, sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Und ich sah fort, während wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte, ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Und ich sah in die Nachtgesichten und siehe, Es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Menschensohn, einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Allmächtiger Gott und Vater, wir beugen uns vor dir als dem Herrn der Geschichte, als dem, der alle Macht hat und Größe und Majestät und Reinheit und Herrlichkeit. Ach Herr, wie wenig von dem können wir uns oft vorstellen. Vergib uns unsere zu kleinen Gedanken über dich. Aber hab tausendmal Dank, dass du dich über uns erbarmt hast. Und hab Dank, dass du uns den Menschensohn geschickt hast, deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Und Herr Jesus, dass wir bei dir wirklich sicher sind und geborgen sein dürfen, egal was um uns herum geschieht. Bitte, halt uns fest, du hast versprochen, es zu tun, dass alle, die an dich glauben, nicht verloren werden. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.